Sie hören den Kurier.
Gestern erst hat Klima- und Mobilitätsministerin Leonore Gewessler von den Grünen verkündet, dass es am 26. Oktober, also am Nationalfeiertag, soweit ist. Das Klimaticket kommt und soll das Öffifahren noch reizvoller machen. Vorerst kommt es allerdings ohne dem Verkehrsbund Ostregion, zu dem die Bundesländer Wien, Niederösterreich und das Burgenland zählen. Die Ministerin ist jedoch guter Dinge, dass bis zum Start auch diese drei Bundesländer mit an Bord sind. Das hat sie heute, einen Tag nach der Präsentation des Tickets, im Gespräch mit Kurier-Chefredakteurin Martina Salomon und Innenpolitikredakteur Bernhard Gaul erzählt. Außerdem hat sie einen Ausblick auf die großen Herbstthemen wie etwa die ökosoziale Steuerreform, das Klimaschutzgesetz und die ökologische Reform der Pendlerpauschale gegeben. Und sie hat erzählt, wie es derzeit in der Koalition so läuft. Mehr dazu hört ihr gleich im Interview. Mein Name ist Caroline Bartosch. Es ist Donnerstag, der 19. August 2021 und ich sage herzlich willkommen zum Kurier Daily Podcast. Überlegt mal ganz kurz, wie oft seid ihr mit den Öffis unterwegs? Und würdet ihr sie öfter nutzen, wenn ihr für alle Öffis in ganz Österreich nur ein Ticket brauchen würdet? Hin- und her pendeln oder ein schneller Wochenendausflug in ein anderes Bundesland würden dadurch mit Sicherheit um einiges einfacher und unkomplizierter werden. Ab 26. Oktober soll das für alle Österreicherinnen und Österreicher möglich werden. Also fast zumindest, denn ab da gilt das gestern präsentierte Klimaticket. Warum nur fast? Weil bei dem Klimaticket Now, wie das Ticket genannt wird, vorerst nur mal 6 Bundesländer dabei sind. Wien, Niederösterreich und das Burgenland sind noch nicht an Bord. Das bedeutet aber auch nicht, dass das Ticket im Osten gar nicht verwendet werden kann. Denn in allen Zügen der ÖBB und der Westbahn gilt das Ticket auch in den östlichen Bundesländern. Die U-Bahnen der Wiener Linien werden aber zum Beispiel nicht inkludiert. Mehr zum Ticket und ob es ohne der Ostregion überhaupt Sinn machen würde, hört ihr übrigens in der Podcast-Folge von gestern, zu finden unter www.kurier.at/podcasts. Aber Klima- und Mobilitätsministerin Leonore Gewessler ist zuversichtlich, dass sich das bald ändern wird und auch mit Wien, Niederösterreich und dem Burgenland eine Lösung gefunden wird. Das hat sie im heutigen Interview Kurier-Chefredakteurin Martina Salomon und Innenpolitikredakteur Bernhard Gaul erzählt. Aber am besten, ihr hört selbst.
Jetzt gab es gestern gerade eine Vorstellung des Klimatickets, 1-2-3-Ticket. Das ist jetzt allerdings halb fertig. Befürchten Sie da nicht, dass jetzt ein bisschen Sand statt Öl ins Getriebe geworfen wird, indem es noch nicht fertig ist?
Wir haben gestern wirklich einen großen Freudentag für den Klimaschutz gehabt und auch für mich ganz persönlich, weil das Projekt Klimaticket, das war von Anfang meiner Amtsübernahme wirklich eins der Projekte, wo wir mit viel Herzblut und mit Hochdruck dran gearbeitet haben. Und wir haben in den letzten Monaten oder 1,5 Jahren seit Amtsantritt in unzähligen Verhandlungsrunden Verträge mit 6 Bundesländern finalisiert, mit den ÖBB, mit den Bahnen insgesamt. Wir haben die gesetzlichen Grundlagen geschaffen, wir haben das Budget aufgestellt und das heißt, es war jetzt einfach die Zeit zu sagen, wir lassen die Menschen in Österreich nicht mehr länger warten auf das
Ticket. Aber Wien ist ja nicht ganz unentscheidend.
Wir haben in Summe mit dem Klimaticket Now, das am 26. Oktober startet, am 1. Oktober startet der Vorverkauf für alle, die es interessiert, ein Angebot, das mir ermöglicht, alle öffentlichen Verkehrsmittel in 6 Bundesländern zu benutzen und sämtliche Bahnlinien, also alle S-Bahnen, Schnellbahnen auch in Wien und in der Ostregion im ganzen Land. Also das heißt, ich decke den allergrößten Teil des öffentlichen Verkehrs mit dem Klimaticket Now ab außerhalb von Wien. Und deswegen ist das schon für ganz, ganz viele Menschen ein super Angebot. Also für alle, die schon jetzt Geld sparen wollen mit dem klimafreundlichen Verkehr, die schon jetzt zum Klimaschutz beitragen wollen, die schon jetzt mit einem Ticket mit fast allen Öffis unterwegs sein wollen, geht es am 26. Oktober so richtig los.
Dennoch sozusagen, also das Problem ist ja, Wien, Niederösterreich, Burgenland ist eigentlich nicht dabei, S-Bahnen sehr wohl, das haben wir verstanden, Straßenbahnen nicht und so weiter und so weiter, aber dennoch, das sind, glaube ich, 60% der Öffi-Benutzer sind eigentlich jetzt vorerst noch ausgeschlossen. Fürchten Sie nicht sozusagen, dass durch Ihr Vorgehen, durch das Vorpreschen am Mittwoch, da tatsächlich irgendwie die Kommunikation irgendwie mit dem Wiener Rathaus so gestört wurde, dass sich das erst recht verzögert, dass das überhaupt blockiert werden kann?
Ganz viele Menschen auch im Osten des Landes profitieren schon jetzt von diesem Ticket. Also eine Pendlerin, ein Pendler von St. Pölten nach Wien spart sich mit dem Klimaticket Now schon jetzt 400 Euro im Jahr an Kosten. Wenn dann auch noch die gesamte Ostregion dabei ist beim Klimaticket, also wenn es zum Österreich-Ticket wird, dann sparen wir sich noch einmal 365 Euro.
Aber es geht ja um die Politik, das heißt, die verärgert wirkt.
Ich beantworte den ersten Teil der Frage, aber nutzt es auch den Menschen schon? Ja, das tut's ganz eindeutig auch in der Ostregion. Die zweite Frage ist, wie geht's jetzt weiterhin zum Österreich-Ticket? Also wir haben in über 40 Verhandlungsrunden mit der Ostregion wirklich viele Meter schon gemacht, haben konstruktiv auch miteinander gesprochen und uns wirklich auch gut angenähert. Wir haben aber auch gesehen, dass wir gerade auch in einer Region, die so groß ist, die viele, viele Partner innerhalb auch hat, wo es viele Fragen zu klären gibt, dass wir da auch Zeit brauchen, um zu einer guten Lösung zu kommen. Die Zeit wollen wir uns jetzt auch geben, aber gleichzeitig den Rest des Landes nicht warten lassen. Und daher dieser Zwischenschritt am Weg zum Österreich-Ticket, von dem jetzt schon ganz viele Menschen in unserem Land profitieren können.
Aber wir verstehen es richtig, das Problem ist eigentlich das Geld. Die Vor will mehr Geld vom Bund haben und das Geld ist aber gar nicht vorhanden.
Wir haben das Budget für das Klimaticket gesichert, auf Dauer gesichert. Also einerseits für das Österreich-Klimaticket, also für die bundesweite Stufe übernimmt der Bund sämtliche Einnahmenausfälle der Verbünde. Für die Regionalstufen haben wir 100 Millionen Euro, die sich die Bundesländer nach Bevölkerungsschlüssel aufteilen. Und mit diesem Budget haben wir mit 6 sehr, sehr unterschiedlichen Bundesländern, von ganz klein bis groß, von Flächenticket, kein Flächenticket, mit ganz unterschiedlichen ÖFI-Strukturen gute Lösungen gefunden. Ich bin davon überzeugt, wir finden auch mit der Ostregion eine gute Lösung.
Gut, die Frage sozusagen, wie können Sie uns Hoffnung machen, dass diese Gespräche vielleicht sogar bis Oktober noch was werden, mit dem Vor- und mit Wien und mit Ihnen in Österreich?
Ganz, ganz viele Menschen in Österreich warten auf dieses Ticket und wir arbeiten alle, und das haben auch gestern alle bestätigt, sie stehen hinter diesem Ticket, wir sind weit gekommen, wir nehmen uns die notwendige Zeit, um die Fragen zu klären, also da bin ich sehr zuversichtlich.
Also politisches Druckmittel auf Wien haben Sie keines in der Hand, außer die Menschen?
Das ist eines der Projekte, auf das ich so oft angesprochen werde, wie auf nichts anderes in meiner Amtszeit. Wir haben im Bürgerservice des BMK zu keinem anderen Thema so viel Fragen wie zum Klimaticket.
Die Menschen, weil die Leute weniger zahlen wollen,
warten drauf, weil es ein attraktives Angebot ist für den öffentlichen Verkehr, weil es darum geht, den öffentlichen Verkehr so attraktiv, so bequem und so leistbar wie möglich zu machen für die Menschen.
Wobei die U-Bahn in Wien natürlich schon konkurrenzlos billig ist mit 1 Euro pro Tag.
Das ist ja das Schöne. Wien ist ja ein Vorreiterbundesland in diesem Bereich. Das war das erste Bundesland damals mit grüner Regierungsbeteiligung, das ein 365-Euro-Ticket umgesetzt hat und zeigt ja vor, wie gut es funktioniert.
Aber schmerzt es da nicht, dass gerade jetzt Wien nicht dabei ist?
Wie gesagt, wir sind in guten Gesprächen, die werden wir auch weiterführen und ich bin sicher, wir kommen da auch gut zu einer Lösung.
Jetzt ist das Wiener Rathaus sozusagen doppelt verärgert, wenn ich das so sagen darf, über das Klimaministerium. Einerseits sozusagen mit dem Klimaticket und schon davor mit der Geschichte rund um Lobau, um die Autobahn hier. Wir fragen uns natürlich, was soll denn bei einer Evaluierung rauskommen, wo man quasi das klimatechnisch anschaut, wo man es auch umwelttechnisch anschaut. Letztlich geht es ja um eine Autobahnröhre durch ein Naturschutzgebiet. Was kann denn da rauskommen?
Wir machen eine Evaluierung, um zu einem Ergebnis zu kommen. Wenn ich jetzt schon ein Ergebnis hätte, dann bräuchte ich jetzt nicht evaluieren. Aber die Geschichte ist genau ja die Frage, die Sie auch in der Frage angerissen haben. Wir haben Infrastrukturentscheidungen, die sind vor 20, 30, 40 Jahren in die Wege geleitet worden. Da war die Klimakrise zwar schon präsent, aber lang nicht so drängend wie jetzt. Unser Bodenverbrauch in Österreich, wir sind Europameister im Zubetonieren. Das sind lauter Themen, die sich jetzt mit einer ganz anderen Dringlichkeit stellen und daher ist es nur sinnvoll, dass man sich jetzt ein paar Monate Zeit nimmt und schaut, ob die Entscheidungen, die 20, 30, 40 Jahre alt sind, auch heute noch vernünftig sind. Das machen wir so schnell als möglich, aber auch so gründlich als notwendig. Wir haben zwei Projekte, wo es schon umfangreiche Vorarbeiten gegeben hat, auch über parlamentarische Vorarbeiten abgeschlossen. Das war die A3 im Burgenland, ein Projekt, das wir nicht weiter verfolgen werden, ein Lückenschluss in Oberösterreich, den wir vervollständigen werden, aber verbessern werden, gleichzeitig die Öffis dort ausbauen werden, damit wir die Verlagerung auf die Bahn schaffen und nicht einfach nur eine neue Transitroute. Und genauso werden wir diese Evaluierung jetzt weiter vorangehen. Und das wird im Herbst soweit sein und dann kann man auch die nächsten Entscheidungen treffen.
Ist es völlig ausgeschlossen, dass es statt dem Tunnel zum Beispiel eine eingehauste Brücke gibt?
Wir schauen uns jetzt die Projekte an, die am Tisch liegen, also das gesamte Asfinag-Projekt. Bauprogramm, alles, wo es um Neubauten geht, also die noch nicht in Bau sind natürlich. Und basierend auf dieser Evaluierung des bestehenden Bauprogramms kann man dann die nächsten Entscheidungen treffen.
Wie geht's eigentlich momentan innerhalb der Koalition? Weil wenn man den Ibiza-Ausschuss verfolgt hat, dann war die Stimmung natürlich schon ziemlich unfreundlich, kann man sagen, wechselseitig. Wie ist der Stimmungspegel momentan jetzt nach Ende des oder vorläufigen Ende des Ibiza-Ausschusses? Die Grünen wollen ja verlängern.
Also mein Maßstab an der erfolgreichen Koalitionsarbeit ist nicht der Stimmungspegel oder wie gut es mir gerade persönlich damit geht,
weil das liegt, aber dann vielleicht doch, oder?
Das ist was ich mir in meinem Privatleben erhoffe. Gute Stimmung, da gehe ich mit Freundinnen aus oder mit meinem Mann frühstücken. Eine Koalition ist da, um professionell zu arbeiten und Ergebnisse zu liefern. Und genau das ist der Maßstab. Ich bin in die Politik gegangen. Das Koalitionsprogramm heißt aus Verantwortung für Österreich, weil wir große Verantwortung haben, dieses Land so zukunftsfit zu machen, klimafit zu machen, so dass auch noch unsere Kinder und unsere Kindeskinder die Schönheit dieses Landes und das gute Leben, das wir in diesem Land haben, erleben können. Das ist das, warum wir in dieser Koalition sind, Österreich noch ein Stück schöner, lebenswerter, sozialer zu machen. Und daran arbeiten wir jeden Tag. Und die Ergebnisse der ersten 1,5 Jahre geben da auch recht. Und genauso werden wir weiterarbeiten.
Frau Minister, das Klimaticket heißt jetzt offiziell immer 1-2-3 Klimaticket. Es gibt aber auch in Wirklichkeit das 1 und das 2 ja gar nicht. Wie sehr stört Sie das eigentlich? Nämlich vor allem, dass die Einzigen, die das 1er-Ticket, sprich 365 Euro Jahresticket, wirklich umgesetzt haben, sind ja nur die Wiener. Alle andere, also die Vorarlberger, die Salzburger, die Tiroler, die Oberösterreicher jetzt, die haben immer ein Jahresticket, sie sind aber alle viel teurer.
Also Vorarlberg hat mit einem 365-Euro-Ticket gestartet, hat es inflationsangepasst. Alle anderen haben Flächentickets. Wir haben auch viele Bundesländer, die haben noch gar keine Flächentickets. Wir haben uns im Regierungsprogramm und dann auch in Ministerratsbeschlüssen vorgenommen, das Ticket hat 3 Größen sozusagen, die Bundeslandgröße, die bundesländerübergreifende 2-Bundesländer-Lösung und die bundesweite Lösung. Und alle 3 Größen kommen bis Ende der Legislaturperiode. Also die werden sukzessive auch umgesetzt. Die Bundesländer, also zum Beispiel Steiermark, Kärnten, arbeiten sehr intensiv schon an der Umsetzung ihres Regionaltickets. Den Bundesländern war aber auch sehr wichtig, dass die Regionaltickets Bundesländertickets sind. Also das heißt, in der Verantwortung der Bundesländer, wir unterstützen diese Arbeit der Bundesländer mit den Finanzmitteln, mit der Expertise, mit der bundesweiten Klammer als Klimaticket und als Klimaticket regional. Aber wir vertrauen dann natürlich auch sehr auf die Expertise und auf die Bedürfnisse der Bundesländer. Deren großes Bedürfnis war auch, die Finanzmittel des Bundes sowohl in das Ticket als auch in eine Verbesserung des Angebots stecken zu können, so dass wir nicht nur die Ticketpreise vergünstigen, sondern auch das Angebot verbessern. Und genau unter diesem Rahmen finden wir jetzt auch mit den Bundesländern angepasste Lösungen.
Aber wir werden jetzt vertröstet auf 2024, habe ich das richtig verstanden? Also spätestens 2024 kommen die.
Bis zum Ende der Legislaturperiode wollen wir in 9 Bundesländern und Bund alles abgeschlossen haben. Aber ich kann Ihnen versichern, die Bundesländer arbeiten mit Hochdruck dran, weil viele, viele Menschen einfach warten auch auf die regionalen Tickets, völlig klar.
Okay, ich meine, aus meiner Erfahrung kann das Ende der Legislaturperiode relativ rasch passieren, aber gut, also 2024.
Ich bin überzeugt, wir sind mit dem Klimaticket schneller.
Eine ganz andere Frage. Es gibt immer wieder CEOs österreichischer Unternehmer, die uns sagen, dass sie keinen Termin bei ihnen bekommen. Reden sie zu wenig vielleicht mit den Unternehmens-Top-Managern im Land?
Also ich kann gerne meinen Terminkalender, das ist kein Geheimnis, der ist sehr voll. Ich bin viel unterwegs und ich bin auch viel in Unternehmen unterwegs und habe eigentlich einen sehr, sehr guten Austausch mit ganz unterschiedlichen CEOs und anderen Direktoren, Direktorinnen, Geschäftsführungen der unterschiedlichsten Betriebe. Mein Portfolio ist sehr groß, das muss man auch sagen. Also das ist ein großes Ministerium. Vielleicht habe ich noch nicht ganz alle durch. Das ist durchaus möglich.
Frau Minister, das Megathema im Herbst wird ja wohl die ökosoziale Steuerreform. Vorab will ich aber noch etwas anderes wissen, nämlich wird im Zuge dieser Steuerreform eigentlich auch die Pendlerpauschale quasi neu gestaltet? Und wenn, da ist ja immer die Idee sozusagen, klimaschädigendes Verhalten, so haben Sie es nicht gesagt, Sie haben nicht gesagt, bestrafen wir jedenfalls klimaschonendes Verhalten zu belohnen. Was können wir uns da vorstellen? Weil die Pendlerpauschale so ein, für so viele Bürger so ein wichtiges Thema ist.
Also wir haben uns ja nicht nur eine große Ökosteuerreform vorgenommen in dieser Bundesregierung mit dem grundlegenden Ziel, unser Steuersystem zum ersten Mal wirklich zum Hebel für den Klimaschutz zu machen. Das ist ein Hebel, auf den man nicht verzichten können, wenn man Klimaschutz ernst nehmen. Deswegen arbeitet man mit Hochdruck dran. Sondern wir haben uns auch vorgenommen, ein paar der Themen anzugehen. Stichwort Dienstwagenprivileg, Stichwort Pendlerpauschale, Stichwort Nova, die haben wir letztes Jahr schon reformiert, um auch diese Bereiche also umzugestalten, so dass sie einerseits klimagerechter und sozialgerechter werden. Und ja, auch die Reform der Pendlerpauschale ist Thema, weil es einfach ein Instrument ist, wo man, wenn man es gut umgestaltet, sowohl sozialgerechter werden kann, also so, dass nicht höhere Einkommen überproportional mehr Pendlerpauschale kriegen, nur aufgrund der Höhe des Einkommens, also aufgrund der Gestaltung des Pendlerpauschales, sondern auch, dass man noch stärker anreizt, den Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel und damit eben auch hier eine ökologische Lenkungswirkung herkriegt.
Wird es eigentlich einen radikalen Schritt geben für Pendler mit Verbrennungsmotor zum Beispiel? Weil man weiß natürlich, also wenn Benzinpreise steigen, siehe Gelbwesten in Frankreich, kann das auch durchaus konfliktträchtige Auswirkungen haben.
Wir sehen, dass der Umstieg auf die E-Mobilität, das ist was, wo die Menschen in Österreich in einem Ausmaß dabei sind, das mich persönlich sehr, sehr freut. Bei meinem Amtsantritt
war der meistens Dienst, das ist das dritte Auto in der Arztfamilie oder der Dienstwagen, der ein Steuerprivileg hat. Ist das wirklich ein Breitenphänomen schon?
Ich sage noch schwind die Zahlen, Amtsantritt 2,5%, jetzt waren wir weit über 10% in den Statistiken. Also das heißt, da hat sich wirklich ordentlich was bewegt. Es ist in Österreich ganz generell so, dass die allermeisten Neuwagen über Firmen zugelassen werden und dann in den Gebrauchtwagenmarkt kommen. Also auch das ist kein Phänomen, das jetzt für die E-Mobilität ganz speziell wäre oder anders wäre. Aber ich glaube, das, was dahinter liegt, ist einfach, dass sehr viele Unternehmen, aber auch sehr viele Privatpersonen, wie die Industrie ja auch, wenn man sich anschaut, was in Deutschland in der Autoindustrie gerade passiert, die Autoindustrie hat sich entschieden, dass die E-Mobilität die Zukunft ist, dass einfach ganz viele
jetzt
überlegen.
Ich glaube, die Politik hat entschieden für die Autoindustrie.
Wenn ich mir jetzt anschaue, wir haben einen Vorschlag auf der europäischen Ebene, dass wir im Rahmen des europäischen Klimaschutzpaketes auch tatsächlich sagen, es soll in Europa einheitlich, das war auch das, was ich gefordert habe, ein Umstiegsdatum geben auf die saubere Mobilität der Zukunft. Also niemand...
Ist E-Mobilität so sauber? Daran gibt es ja doch auch Zweifel.
Niemand von uns tut freiwillig mit Benzin und Diesel das Klima schädigen. Das war halt über viele Jahre die Option, wie man mit dem Auto von A nach B gekommen ist. Jetzt haben wir eine bessere Alternative. Und in allen Studien ist ganz klar, die E-Mobilität ist die klimafreundlichere, ist die nachhaltigere Alternative. Und daher ist das auch der Weg, den die Industrie einschlägt. Daher ist es der Weg, der auch von den Kunden, Kundinnen angenommen wird. Und das ist der Weg, der deswegen auch unterstützt wird von der
Wobei
Politik.
Wobei die E-Autos natürlich noch extrem teuer sind. Also noch nichts für die breite Masse.
Kommen immer mehr Modelle auf den Weg. Auch das kann man schon sagen, ist ein Erfolg, gerade auch europäischer Politik, weil über die Flottengrenzwerte der EU-Kommission waren die Hersteller in ihrer Fantasie gefordert und deswegen gibt es immer mehr und immer neue E-Modelle, die auch immer günstiger werden. Und das wird sich ähnlich wie in vielen anderen Bereichen, wenn man sich anschaut, die Preisentwicklung zum Beispiel bei der Solarenergie, wird dasselbe auch bei der E-Mobilität passieren. In 2 Jahren sind die genau am selben Preisniveau.
Bei der Vorstellung der Mobilitätsstrategie haben Sie eigentlich fast in einem Nebensatz irgendwie erwähnt, dass Ihr Wunsch wäre ab 2030, dass eigentlich nur noch Elektroautos in Österreich zugelassen werden. Ein Zwang wird es da nicht geben.
Ich habe immer gesagt, es ist sinnvoll, diese einheitliche Regel auf europäischer Ebene zu treffen, weil es ein europäischer Markt ist, weil wir die Hersteller europäisch arbeiten. Daher setzen wir uns auch auf EU-Ebene dafür ein, dass wir hier einheitliche Regelungen bekommen. In Österreich, wenn wir die Entwicklung weiterschaffen, wenn wir so ambitioniert weiter vorangehen, wie wir es auch uns vorgenommen haben in den Klimazielen, dann schaffen wir das früher. Das ist mein Ziel, ja.
Wie ist es eigentlich, Sie waren bei Global 2000 Geschäftsführerin, wie fühlt es sich an, von einer NGO in die Politik gewechselt zu sein?
Ich mache die Aufgabe jetzt seit 1,5 Jahren mit wirklich großer Freude und tatsächlich auch jeden Tag nach wie vor mit großer Freude. Ich habe ja viele Jahre sehr politiknah gearbeitet und ich habe viele Jahre eingefordert, dass wir in Österreich in der Klimapolitik Meter machen müssen und irgendwie vorangehen müssen und endlich das tun, wovon uns alle sagen, das braucht's. Und als dann die Frage kam, einerseits kann ich mir vorstellen zu kandidieren, und dann, als ich herausgestellt habe, das wird jetzt was mit der Regierungsbeteiligung, kann ich mir vorstellen, diese Aufgabe zu übernehmen, dann war mein Gradmesser, dass ich mir wirklich gedacht habe, ich habe so lange gefordert, und wenn ich jetzt einen Beitrag leisten kann, dass sich was ändert und einen Beitrag leisten kann, dass Österreich Klimaschutz ernst nimmt, dann möchte ich in 20 Jahren, wenn ich meinen Nichten erkläre, was passiert ist, nicht sagen müssen, ich habe im entscheidenden Moment nicht den Mut gehabt, sondern ich war im entscheidenden Moment da und habe Verantwortung übernommen und will an meinen Beitrag leisten. Und das ist eine großartige Aufgabe, die ich wirklich nach wie vor jeden Tag gern mache. Also fühlt sich gut an. Habe die zivilgesellschaftliche Arbeit geliebt, aber habe den Schritt keine Minute bereut.
Was wird der größte Knackpunkt bei der ökosozialen Steuerreform mit der ÖVP?
Wir haben uns vorgenommen, wir verhandeln ein Gesamtpaket und präsentieren es dann auch gemeinsam, wenn es fertig ist. Also insofern möchte ich jetzt nicht aus den Verhandlungen plaudern, weil die Firma sehr intensiv, aber auch sehr konstruktiv. Natürlich ist die Spannbreite der Lösungsmöglichkeiten bei einer Steuerreform immer groß. Uns ist wichtig, dass wir, Sie haben es vorher angesprochen, für die Akzeptanz einer Steuerreform ist die Entlastungsseite enorm wichtig. Also wie macht man das zielgenau so, dass man gerade einkommensschwache Menschen unterstützen oder auch Menschen unterstützen, die sich wahnsinnig schwer tun mit Alternativen. Also weil tatsächlich in Regionen leben, wo es gar keinen öffentlichen Verkehr gibt. Ja. Also wie kann man das möglichst zielgenau machen? Da gibt es natürlich viele Varianten, das diskutieren wir insbesondere. Wie kann man sicherstellen, dass man generelle Akzeptanz herstellt?
Das heißt, Sie schauen auf die unteren sozialen Schichten, die ÖVP wird wohl eher auf die Unternehmen schauen?
Wir brauchen eine gute Steuerreform, die zwei Dinge einlöst. Die schafft, dass wir klimafreundliches Verhalten günstiger machen, also zum finanziell attraktiveren, und die aber auch schafft, dass wir einen gerechten Preis haben für die ökologischen Schäden, die CO2 verursacht. Und wenn jemand sich dann entscheidet, mit dem SUV durch die Innenstadt, der soll dafür auch einen gerechten Preis zahlen.
Aber er wird durch die Innenstadt weiterfahren dürfen.
Jetzt geht es einmal darum, in der Steuerreform den steuerlichen Rahmen so zu setzen, dass das klimafreundliche Verhalten ist das, was sich jeder überlegt, und jede überlegt, das ist das, was Sinn macht für mich, auch finanziell. Das ist ein Großprojekt, das ist keine kleine Reform, da gibt es viele Fragen zu klären, und dementsprechend gibt es natürlich auch viele Diskussionen, aber mit den Diskussionen kommt auch ein guter Kompromiss und eine gute Reform.
Vielleicht eine letzte Frage. Das andere große Thema, das schon verhandelt wird, wo ich höre, dass es da sehr knirscht, ist das Klimaschutzgesetz. Können Sie kurz sagen, sozusagen, um was geht es denn da? Was wird denn das sein und was heißt das auch? Es geht ja letztlich um Verantwortlichkeiten auch der Bundesländer, also auch der anderen Ebenen.
Also in aller kürzester Kürze ist das Klimaschutzgesetz das Gesetz, das den institutionellen Rahmen gibt für den Klimaschutz in Österreich. Also wie arbeiten bis 2040? Also von der Frage, wie eben unser Ziel festzuschreiben, einmal 2040 Klimaneutralität auch gesetzlich zu verankern.
Das heißt, wie kommen wir wirklich bei allen Emissionen auf Null?
Auf netto Null, genau. Also so, dass wir in Summe 2040 klimaneutral sind. Wie betrifft das die einzelnen Sektoren? Also welche Pfade haben wir da? Und wie stellen wir auch sicher, dass wir alle Stimmen hören in diesem Prozess, also die Wissenschaft hören, die unterschiedlichen zivilgesellschaftlichen Akteure hören, die Menschen gut einbinden in die Klimapolitik. Das ist mir was mir ganz, ganz wichtig ist, weil Klimapolitik immer den Vorwurf kriegt, sehr, sehr weit weg zu sein von den Menschen. Wir möchten mit dem Klimaschutzgesetz und dem Klimarat, den wir damit etablieren wollen, genau das Gegenteil machen, die Menschen ganz zentral reinholen in die Klimapolitik. Und zentraler Punkt natürlich auch hier, gute Zusammenarbeit Bund-Bundesländer, weil es wird nur funktionieren, wenn wir alle gemeinsam mit voller Kraft in dieselbe Richtung gehen.
Die kriegen wirklich Vorgaben, die einzuhalten sind, Punkt.
Wir brauchen im Klimaschutzgesetz auch die entsprechende Verbindlichkeit, weil wir haben in Österreich eine Historie, Klimaschutzziele zu verfehlen. Dann haben wir einmal mit den Schultern gezuckt und gesagt, okay, und weitergemacht wie bisher.
Also
und das können wir uns nicht mehr leisten. Also wir brauchen auch im Gesetz eine Verantwortlichkeit.
Weil Sie es angesprochen haben, es wird wirklich einen Bürgerrat geben. Das heißt, das ist diese Geschichte, wo 100 Bürger ein Thema bekommen, informiert werden und dann entscheiden. Ja, das ist nicht so, dass das deswegen gleich Gesetz wird, aber das ist sozusagen die Grundlage, wo Sie dann sagen können, okay, die Bürger wollen das tatsächlich so haben. Was schwebt da vor? Welches Thema sollte denn so ein Bürgerrat machen zum Beispiel?
Also wir konzipieren das gerade auch gemeinsam, die Grundidee eines Bürgerinnenrats ist, dass wirklich 100, dass man quasi ein Mini-Österreich macht. Also 100 Menschen, alle Bundesländer, alle Bildungsschichten, alle Altersschichten kommen zusammen und können Input geben zur Politik, kriegen aber auch Feedback, also diskutieren, um Lösungsvorschläge zu entwickeln, aber auch Lösungsvorschläge sozusagen rückzumelden dann wieder an die Politik, kriegen aber auch aus der Politik Rückmeldung. Das heißt, sie sind wirklich auch eingebunden in den ganzen Prozess des Politikgestaltens. Und es gibt sowas auf Bundesländerebene schon ähnliche Modelle in Vorarlberg. Es gibt internationale Beispiele, wie Bürgerinnenräte es wirklich geschafft haben, auch komplexe Fragestellungen zu lösen. Auch Frankreich hat einen Klimabürger, also wirklich zum Thema Klimaschutz einen Bürgerinnenrat etabliert.
Der dem also Macron teilweise viel zu weit gegangen ist, muss man dazu sagen, nicht?
Das ist natürlich die Frage gewesen, wie wird es umgesetzt. Also das hat Politik auch gefordert, aber das bestätigt einer meiner Annahmen jetzt aus Frankreich, dass viele Menschen im Klimaschutz eigentlich weiter sind als und wirklich auch von uns erwarten, dass wir was tun. Und das ist der Auftrag.
Frau Minister, herzlichen Dank.
Herzlichen Dank. Gespräch.
Das war Klima- und Mobilitätsministerin Leonore Gewessler im Gespräch mit Kurier-Chefredakteurin Martina Salomon und Innenpolitikredakteur Bernhard Gaul. Und damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge angekommen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann abonniert uns doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik. Um Ton und Schnitt hat sich Dominik Kanzian gekümmert. Mein Name ist Caroline Bartosch. Genießt euren Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein.